Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Hallo und herzlich willkommen bei Angriffslustig. Wir steigen direkt ins Thema ein. Andreas, hast du gewusst, dass wir noch keine Folge zum Thema E-Mail-Verschlüsselung gemacht haben?
Bin ich jetzt gerade überrascht, da ja Verschlüsselung eines meiner Lieblingsthemen ist.
Aber irgendwie haben wir noch keine separate Folge zu dem Thema gemacht. Wir haben es sicher am einen oder anderen Ort mal angesprochen, aber so richtig tief eingetaucht sind wir eigentlich noch nie. Und genau das möchten wir heute tun. Es geht um das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Und bitte bleibt dran. Wir versuchen es spannend zu machen. Wir wissen, es ist so ein Triggerthema. Ganz ehrlich, Andreas und ich in der Vorbereitung haben uns auch das eine oder andere Mal in die Haare gegriffen und gesagt, Mensch, was ist eigentlich los? Es ist ein Triggerthema. Es ist ein nicht ganz so einfaches Thema. Aber heute sprechen wir darüber.
Ja, ich habe schnell in der Vorbereitung nachgeschaut. Mein erster Blogartikel zu diesem Thema war 2003. Zwei Schlüssel bringen Sicherheit. Ja, und seither, 2003, hat sich nicht viel verändert.
2003? Ja, das ist eine lange Zeit her. Da war ich gerade mal so knapp aus dem, war ich aus dem Studium? Nee, ich war noch im Studium. Ich war noch im Studium, Andreas, tatsächlich. Und du hast schon zu E-Mail-Verschlüsselung geschrieben. Das ist ja krass. Du warst aber 30 Jahre zu spät, das weißt du.
Nicht, was die Verschlüsselung anbetrifft, aber das Thema E-Mail auf jeden Fall.
Genau, das E-Mail, das wurde, ja, wenn man das so sagen kann, erfunden in den 1970er Jahren tatsächlich. Und damals war etwas ganz anders als heute, nämlich Sicherheit war kein Thema.
Ja, man ging vom guten Internet aus, die Freaks untereinander haben kommuniziert und dass es da Böse gibt, die mitlesen wollen, manipulieren wollen, war kein Thema.
Es war ursprünglich, so habe ich es zumindest verstanden, Andreas, wirklich mehr der Ansatz gedacht, dass das Netzwerk selbst eben sicher ist. Das Netzwerk selbst ist quasi intern. So, genau. Das Netzwerk über das ganze, über den ganzen Planeten, wo jeder und jede mitmischen kann, das war so nicht angedacht. Entsprechend die Protokolle ganz anders aufgebaut. Sicherheit null. Zero. Genau. Gab's nicht.
Ja, gerade E-Mail anmelden zum Versenden gab's gar nicht. Du hast einfach verschicken können. Abholen, da musstest du ein Kennwort eingeben, aber senden überhaupt nicht.
Ich war zwar nicht obligatorisch, glaube ich.
Nein, das ist viel später eingeführt worden.
Aber du hättest dein Passwort wählen können. Ja.
Ja, aber nicht
vermutlich, vermutlich ja. Nicht mal obligatorisch.
Und Verschlüsselung des Inhalts war ja auch kein Thema, wie du sagst. Das waren ursprünglich militärische Netze, dann kamen Hochschulen dazu. Da hat man gesagt, ja, das ist alles vertrauenswürdig. Und wo man es dann gegen außen geöffnet hat, dann musste man sich überlegen, was machen wir nun?
Absolut. Und ich hatte übrigens gerade gestern eine Schulung und unter anderem habe ich auch, also eine Awareness-Schulung, unter anderem habe ich angesprochen, denkt daran, E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmittel. Versendet keine vertraulichen Informationen über E-Mail. Dann hat einer gesagt, darf ich eine Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Dann hat er gesagt, ja, aber was mache ich dann, wenn der Kunde mir alle Informationen, eigentlich Personendaten und Kopie von Ausweisen und so per E-Mail sendet?
Mhm. Der Klassiker, ja, ja.
Ja, da kannst du natürlich wenig tun, wenn der Kunde das, ohne dass du ihn dazu aufgefordert hast, einfach tut.
Anwälte sehen es ja so, wenn du mir eine unverschlüsselte E-Mail schickst, dann kann ich dir auch so antworten.
Ist das so?
Ja, ist eine Einwilligung, ja.
Ah, das wusste ich jetzt nicht. Da habe ich auch noch was gelernt. Gut, aber jetzt mal angenommen, der Kunde versendet, oder auch, ist ja egal, ob es der Kunde oder der Lieferant ist, auf jeden Fall werden solche vertrauliche Informationen versendet per E-Mail, mal unverschlüsselt. Hm. Wo überall können die überhaupt abgefangen werden? Ich glaube, das ist mal spannend, das ein wenig aufzudröseln, wo kann das abgefangen werden, wo ist überhaupt das Problem? mit der Sicherheit. Also ich schreibe jetzt die E-Mail, hallo Andreas, hier meine Ausweiskopie und gebe deine E-Mail-Adresse in meinem E-Mail-Client, sagen wir Outlook, das kennen sicher die meisten, ein und klicke auf Senden.
Also allererst geht's mal zu deinem Provider, das kann Microsoft sein, das kann Google sein, wo du halt deine Mail hast, kann auch im Büro selber auf dem Mail-Server sein, aber da geht's zuerst hin.
Und da ist es ja mal irgendwo im Netzwerk. Vielleicht über ein WLAN, sagen wir, ich bin über ein WLAN verbunden. Das könnte die erste Quelle sein, wo jemand an die E-Mail kommt. Dann geht es eben über den Provider, also auch der Provider selbst könnte darauf zugreifen. Und dann geht es zum E-Mail-Provider. Also das eine ist der Internet Service Provider, der ISP, und das andere ist der E-Mail-Provider. Das kann, muss aber nicht derselbe sein.
Korrekt. Und da kann es dann von einem Server zum nächsten gehen, je nachdem direkt oder über mehrere Schritte, bis es dann beim Ziel ankommt.
Theoretisch ist es ja so, es könnte direkt zum Ziel dann von meinem E-Mail-Provider, machen wir ein Beispiel, mein E-Mail-Provider angenommen ist Google, Gmail, könnte von Google direkt zu deinem E-Mail-Provider, ist Microsoft zum Beispiel. Häufig geht es das aber nicht.
Je nachdem, wie halt das Routing eingerichtet ist, kann das über mehrere Schritte gehen, ja. Dass noch irgendein Zwischenvermittler ist und dann verlässt es halt mal diese direkte Verbindung, ja.
Oder was wir auch häufig sehen, ist, dass Kunden ganz erstaunt sind, dass ihre E-Mails immer klassischerweise über die USA geroutet werden und sich fragen, hä, warum? Kann sein, weil ich einen Service habe, der Spam-Filtering und so weiter macht, Antivirus-Filtering, das ist ja alles heute Cloud-Lösungen, ist ja nicht mehr bei mir installiert, ja, und wo läuft das? Unter Umständen oder häufig natürlich eben in Amerika.
Sehen wir bei unseren Audits sehr, sehr oft und den Leuten ist das gar nicht bewusst und an dieser Stelle wird ja dann das Mail von diesem Provider angeschaut, es wird das Attachment geöffnet, es wird reingeschaut, ob da ein Virus drin ist.
Ja. Und das alles in einem, muss nicht in den USA sein, kann auch sonst irgendwo auf der Welt sein, aber irgendwo komplett out of control.
Korrekt.
Und dann hast du extra M365, extra in der Schweiz, der Tenant und alles, trotzdem alle E-Mails unter Umständen, je nachdem wie du es eingestellt hast, sogar interne, gehen dann über die USA. Gut, sind wir abgewichen, soll um E-Mail-Verschlüsselung gehen, trotzdem nehmt euch das zu Herzen.
Genau, und dann ist ja das Mail immer noch nicht bei mir auf dem Rechner. Es ist jetzt mal beim Empfangsprovider und dort hole ich es wieder ab. Kann auch wieder sein, wireless oder das Netzwerk oder halt übers Telefonnetz, wenn ihr es übers Handy macht. Ja, und erst dann kommt es bei mir an.
Und dadurch gibt es wirklich viele Wege, wo jemand, wenn er dann möchte, auf das E-Mail schauen könnte. Eben unter Umständen irgendwo im Netzwerk, aber vor allem auch diverse Provider.
Ein Argument, das ich da immer höre, ist, ja, aber Andreas, der Transportweg von Server zu Server ist ja verschlüsselt, da kann ein Hacker gar nicht mithören.
Das ist heutzutage tatsächlich meistens so. Also solange das E-Mail über das Netzwerk fliegt, zum Beispiel beginnen wir wieder beim WLAN bei mir, üblicherweise sollte das dann verschlüsselt sein bis zu meinem E-Mail-Provider, also bis zu Google jetzt in unserem Beispiel. Und dann von Google zu Microsoft eigentlich auch. Und von Microsoft zu dir eigentlich auch wieder. Ja. Nur auch schon früher, als das nicht der Fall war, das war nicht immer so. Also einerseits, ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich habe keine Garantie, dass es immer verschlüsselt ist. Und andererseits auch schon früher, als das nicht so war. Ja, dort wurde die E-Mail nicht unbedingt abgefangen, sondern eben wirklich auf dem, beispielsweise beim Provider. Dort finden die Zugriffe statt. Richtig. Nicht, weil die unbedingt böse sind, ja, vielleicht auch, kannst du selber entscheiden, wie du das siehst, aber weil die vielleicht eben auch unter Druck stehen, zum Beispiel von Behörden und so weiter.
Ja, es gab die Zeit, wo man früher noch Werbung in die Mails getan hat, wenn du so einen Billiganbieter, so ein kostenloses E-Mail bekommen hast, haben sie immer noch Werbung unten dran getan.
Echt?
Ja, ja.
Ah, das wusste
Kannst du dich nicht an das erinnern?
Nein.
Ja, da kam noch präsentiert von Hotmail oder was auch immer.
Ah, krass. Nee, ja. Da erinnere ich mich echt nicht mehr. Ja, ja, das. Weil Hotmail, ja klar, gibt es das eigentlich noch?
Ja,
das
gibt es noch.
Gibt es noch
Hotmail? Also Adressen gibt es noch.
Okay, habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Nee, nicht Jahrzehnten, vielleicht nicht, aber vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen, ja. Hotmail. Okay, wir weichen immer ab, Andreas. Gut, also wir haben gesagt…
Gehen wir doch mal jetzt auf die Verschlüsselung.
Wir haben gesagt, der Transportweg ist meistens verschlüsselt, aber das ist keine echte Verschlüsselung. Da kommen wir dann später noch mal ein wenig darauf zurück, also behaltet euch das mal vor. Jetzt, wie geht dann wirklich End-zu-End-Verschlüsselung? Das ist ja das Stichwort auch bei Messenger und so, es muss End-to-End sein. Das heißt, auf meinem Gerät, meine E-Mail an dich wieder als Beispiel, auf meinem Gerät muss sie verschlüsselt werden und erst auf deinem Gerät wieder entschlüsselt.
Genau. Du sagst, du hast die richtigen Worte, End-to-End, das ist ja das, was ihr bei WhatsApp und anderen Diensten seht. Diese Mail oder diese Nachricht ist Ende zu Ende verschlüsselt. Seht ihr zum Beispiel bei WhatsApp.
Genau, ja. Genau. Jetzt gibt es so die zwei klassischen Möglichkeiten, die sind übrigens nicht neu. Du sagst 2003, hast du vorhin gesagt.
Gab es beide schon.
Gab es beide schon, oder?
Ja, richtig.
Ja, ja. Okay, PGP und S-MIME.
Korrekt.
Kannst du uns etwas darüber erzählen, Andreas? Immerhin hast du mal einen Blog darüber geschrieben.
Ja, PGP, eine Erfindung von Phil Zimmerman. Er hat das in der Garage, so typisch amerikanisch, in der Garage entwickelt. Er war Atomkraftgegner und hat Demos organisiert und war sauer, dass die Polizei immer vor ihm dort war. Da hat er gesagt, so, jetzt ist fertig, ich brauche eine Verschlüsselung und hat dann PGP erfunden. Und das gibt's auch heute noch, obwohl es dann kommerziell irgendwann wurde. Die freie Version heute ist GNU-PG, also man hat die Buchstaben gedreht und funktioniert wie dazumals genau gleich.
Und das Spannende ist ja auch, die Grundidee hinter PGP und S-MIME ist mit einer Ausnahme, oder ich sag mal technologisch gesehen, dieselbe. Es gibt, ja. Ideologisch gibt es einen wichtigen Unterschied.
Richtig, beim PGP kennt man das sogenannte Web of Trust. Das heißt, ich erstelle mir das sogenannte Zertifikat selber, verteile das selber und die Gegenstelle muss das überprüfen, kommt jetzt das wirklich von Andreas Wiesler oder Sandro Müller. Bei S-MIME hintendran hast du eine sogenannte Zertifizierungsstelle. Die übernimmt die Garantie, dass der Müller wirklich der Müller ist. Du musst dich ausweisen oder es gibt da verschiedene Arten, bevor du ein Zertifikat bekommst. Also dann übernimmt eine dritte Stelle die Garantie, dass Müller Müller ist.
Ja, und es ist stark hierarchisch, also zentral organisiert. Das sind zentrale Stellen, die dann das behaupten, dass sie das überprüft hätten, dass ich das bin. Ja. Und bei PGP kann ich ja auch, ich weiß nicht, gibt es das noch so notartechnisch? Dann kannst du dann zum Beispiel bestätigen, ja, ich kenne den Sandro und ich habe das überprüft, das stimmt. Und je mehr Menschen das behaupten, sie hätten das überprüft, desto mehr Score, oder wie hieß das, bekam ich.
Ja, das ist das Notarsystem. Bei PGP kannst du das weiterhin machen. Du kannst, da geht es ja darum, nur mal angenommen, ihr kennt Sandro, aber ihr kennt mich nicht. Aber da Sandro mein Zertifikat unterschrieben hat, könnt ihr auch mir direkt vertrauen, weil ihr vertraut ja Sandro, dann könnt ihr auch allen Kontakten von Sandro trauen. Also du brauchst entsprechend solche Stellen. Sehr bekannt ist der Heise Verlag, CTX und verschiedenste andere Zeitschriften, die machen das an den großen Messen, die signieren dann dein Zertifikat und sagen, ja, der Andreas Wiesler, der war bei uns am Stand, hat seinen Pass oder seine ID gebracht, wir haben das geprüft, darum unterschreiben wir das. Und obwohl ihr mich nicht kennt, aber ihr kennt Heise, könnt ihr mit mir direkt sicher kommunizieren.
Und wenn es natürlich so groß eingesetzt wird, ist es doch wieder ähnlicher mit dem S-MIME-Prinzip, als man manchmal denken würde. Es ist dann auch eine Art eine Zertifizierungsstelle. Bei S-MIME ist es wie bei den Zertifikaten für SSL-Verschlüsselung. Es ist wirklich eine Zertifizierungsstelle und dort kann ich ein Zertifikat lösen. Ich spreche beim Zertifikat auch gerne vom Pass, vom Reisepass. Das stimmt natürlich nicht, das ist es nicht, aber man kann sich das ähnlich vorstellen. Und das Entscheidende jetzt bei E-Mail-Verschlüsselung ist, ihr merkt es schon, ich glaube, Andreas, komm, wir entscheiden uns für S-MIME jetzt für den Rest des Podcasts, wenn es für dich okay ist, weil im Business-Umfeld ist eigentlich schon eher S-MIME verbreitet.
Ja, also wirklich seit 2003 habe ich zwei Kunden, mit denen ich per PGP kommuniziert habe und alles andere war S-MIME.
Falls überhaupt, also nicht.
ja, leider ist es ein ganz kleiner Teil.
Genau, das schon korrekt gesagt. Gut, also S-MIME, da ist es eben so, ich brauche ein Zertifikat, wenn ich mit dir, Andreas, verschlüsselt kommunizieren will. Du brauchst aber auch ein Zertifikat.
Mindestens bei Outlook, ja.
Und entscheidend ist, wenn beide ein Zertifikat haben, können wir zumindest, also für gegenseitige verschlüsselte Kommunikation geht nur, wenn wir beide ein Zertifikat haben, sonst geht es nicht. Beide brauchen SMI.
Ja.
Und wenn ich dir jetzt meine E-Mail von vorhin über Gmail und Microsoft verschlüsselt senden möchte via S/MIME, ja, dann brauche ich dein Zertifikat oder einen Teil davon.
Danke, ja genau, nur ein Teil. Ich denke, wir müssen da einen kurzen Theorieblock machen. Ein Zertifikat besteht aus einem Schlüsselpaar, also aus zwei Teilen, dem sogenannten öffentlichen Schlüssel und dem privaten Schlüssel. Und bereits im Wort steckt es drin, öffentlicher Schlüssel, der könnt ihr überall teilen, könnt ihr auf die Homepage tun, Facebook stellen, auf LinkedIn stellen, wo auch immer ihr das möchtet. Und der private, der bleibt immer bei mir. Er ist privat. Bitte denkt daran, es gibt immer wieder Firmen, die den privaten Schlüssel aus Versehen ins Internet stellen. Nein, da gehört er nicht hin.
Das wäre dann etwas gegen das Prinzip, genau. Aber ich brauche dann eben deinen öffentlichen Schlüssel oder ein Format von deinem Zertifikat, in dem der öffentliche Schlüssel drin ist.
Korrekt.
Das kann ich dann in meinem E-Mail-Client, also beispielsweise Outlook, hinterlegen und sagen, hey, das ist der Andreas, der hat dieses Zertifikat. So, und Bedingung ist jetzt noch, dass in diesem Zertifikat mit diesem Schlüssel auch die E-Mail-Adresse angegeben ist, über die wir kommunizieren. Auch den Fehler habe ich schon erlebt. Dann steht dann im Zertifikat als Beispiel jetzt andreaswiesler@gosecurity.ch und tatsächlich schreibst du mir aber über a.wiesler@gosecurity.ch. Das wird nicht funktionieren.
Ja, nein, das muss übereinstimmen. Sonst weiß ja auch Outlook gar nicht, wem es zuordnen kann.
Genau. Also gut, ich schreibe jetzt und will das verschlüsseln. Dann sagt Outlook, ich brauche das Zertifikat. Das habe ich vorhin ja gespeichert. Dann nimmt es diesen öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt meine geheime Nachricht damit. Und jetzt ist es nur noch möglich, das zu entschlüsseln, wenn du den privaten Schlüssel von dir, Andreas, wenn du den hast. Also eben, wenn du den natürlich auf die Webseite gestellt hast, den privaten Schlüssel, kann das jeder. Aber das sollte man eben nicht tun, der sollte nur bei dir sein, also nur noch du kannst den Inhalt entschlüsseln. Das heißt, sowohl über das WLAN, sowohl beim Internet Service Provider, sowohl bei meinem E-Mail Provider, sowohl bei deinem Spam Provider, bei Microsoft, deinem E-Mail Provider, bei deinem Internet Service Provider, bei deinem WLAN geht nichts. Erst auf deinem Client, in deinem, sagen wir auch Outlook, wird es wieder entschlüsselt.
Ich bringe da gerne noch das Beispiel mit dem Brief. Der Brief wird dann transportiert, der wird in den Briefkasten geworfen und nur ich mit dem Schlüssel kann diesen Briefkasten wieder öffnen und den Brief herausnehmen. Und so ist es auch hier. Erst derjenige, der den Schlüssel am Schluss hat, kann es wieder auftun.
Das hört sich ja ganz genial an, eigentlich.
Ja, so einfach wäre es auch.
Warum ist es nicht verbreitet?
Das Problem ist halt dieses Zertifikat. Ich muss das Zertifikat haben. Und ja, die S-Mine, es gibt wenige Ausnahmen, aber meistens kostet das.
Na gut. Dann kostet es halt.
Ja, das ist richtig, aber da ist schon mal die erste Hürde. Dann ist die zweite Hürde, ja, wie komme ich an dieses Zertifikat? Wenn ihr das privat macht, ich habe das jahrelang gemacht, dann muss ich mich selber darum kümmern. Das kostet um die 30 Franken, jetzt, je nach Anbieter in der Schweiz. Und ich muss dann das selber holen. Ich muss da zuerst beim ersten Mal auf die Poststelle eine beglaubigte Ausweiskopie haben, diese einschicken und dann habe ich das bekommen. Und jetzt hat es eine Gültigkeit. Und diese Gültigkeit, diese Dauer, die wird jedes Mal reduziert. Hinter dran ist das ein CAB, das Certified Authority Board. Und früher waren die 3 Jahre gültig, heute sind wir bei einem Jahr. Teilweise gibt es noch 2-Jährige, aber meistens ist es nur noch ein Jahr. Das heißt, ich muss jährlich das Zertifikat ersetzen.
Und wenn ich jetzt eine E-Mail anschaue von dir, Andreas, die du mir vor etwas mehr als einem Jahr gesendet hast, kommt jedes Mal eine Meldung, na, die Signatur ist ungültig.
Kann sein, wenn du das alte nicht mehr hast, ja.
Und wenn du dein altes Zertifikat nicht mehr hast, kannst du meine E-Mails, die ich dir verschlüsselt gesendet habe, gar nicht mehr lesen.
Korrekt.
Und du musst dann noch jedes Jahr die behalten.
Ich muss die alten Schlüssel aufbewahren.
So, ja. Und jetzt könnt ihr vielleicht erahnen, wenn das schon für Andreas eine Herausforderung ist, machst du das in der Firma? für, sagen wir einfach mal, 100 Leute. Das sind ja noch nicht extrem viele.
Mhm. Ja, jetzt wird's weiter komplex. Kommt ja noch dazu, oft haben wir nicht nur unseren Client, ein Windows oder ein Mac vor uns, sondern wir haben ja auch ein Handy, wir haben ein Tablet. Und da könnt ihr die Mails auch nur anschauen, wenn eben dieser Schlüssel dort drauf ist.
Genau, das heißt jetzt für diese 100 Leute müsst ihr all diese Geräte verwalten, einmal im Jahr alles drauf. Der 0815-User ist meist überfordert. Mhm. Du musst das tun als IT. Naja, und das ist auch nicht so trivial, weil genau genommen sollte die IT den privaten Schlüssel nicht kennen. Da, sonst ist es kein End-to-End.
Richtig.
Und genau daran scheitert meines Erachtens E-Mail-Verschlüsselung für die große Verbreitung bis heute. Wie siehst du das, Andreas?
Ja, genau gleich wie du. Aber darum gibt es doch diese Gateway-Lösungen. Das heißt, wir verschlüsseln nicht auf dem Client, sondern noch bei uns im Netzwerk. Da haben wir dann eine Box und jede Mail, die da durchgeht, wird da drin verschlüsselt.
Aha, ich dachte, wir sprechen das nicht an.
Ja,
ich mag diese Boxen nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf hier im Podcast, aber ich finde das keine gute Lösung. Mir gefällt das nicht. Es ist kein End-to-End.
Richtig.
Es gibt so Pseudo-End-to-End-Möglichkeiten dann, aber auf der Box selbst liegt es eigentlich unverschlüsselt, weil sonst könnte ich es gar nicht mehr anschauen.
Mhm.
Also es ist kein End-to-End für mich und vor allem habe ich dann, wenn du so ein Portal hast, Andreas, du sendest mir so eine Nachricht, dann kriege ich eine E-Mail, hey, Andreas hat dir eine verschlüsselte Nachricht gesendet. Um die sehen zu können, musst du dich mal registrieren auf meinem Portal.
Ist eine Möglichkeit, dass du dann über ein Portal gehen musst. Oder aber es kommt mit einer Verschlüsselung, die zentral für alle ausgestellt wurde. Also es steht dann nicht mehr Sandra Müller drin, sondern halt von dieser Box.
Dann brauche ich als Empfänger aber wiederum ein korrektes Zertifikat.
Mhm.
Muss dir schon mal geschrieben haben, dann hat diese Box das geklaut. Also ist ja nicht schlimm, ist ja der öffentliche Schlüssel.
Ja.
Hat das geklaut und dann macht die Box das. Aber das ist auch nicht End-to-End und häufig funktioniert das dann nicht richtig. Also ich finde das Quatsch, die Lösung.
Ja, Outlook kann mit dem zum Beispiel nicht umgehen. Du musst dann einen Kontakt anlegen, dann musst du das Zertifikat diesem Kontakt hinterlegen und Outlook muss so schlau sein und jeweils beim Kontakt das richtige Zertifikat holen. Und das klappt so mäßig gut.
Genau, also ja. Für mich ganz ehrlich, Portallösungen, ich finde die unpraktisch. Auch das, was ich vorher angedeutet habe, ich muss dann mich registrieren auf deinem Portal und dann habe ich für jeden Kontakt habe ich ein eigenes Portal, das ist dann nicht mehr E-Mail.
Hm.
Also das funktioniert nicht mehr für die Kommunikation. Muss ich mich jedes Mal auf das Portal, das ist Quatsch.
Du hast es erwähnt, aber ich möchte es nochmals unterstreichen. Es ist nicht End-to-End, sondern wie du richtig gesagt hast, wenn jetzt bei Microsoft M365 seid, liegen die Mails dort unverschlüsselt, weil die Box, die kommt ja erst nachher.
Ja.
Weil euer Client kommuniziert mit M365, dann geht es an die Box, wird verschlüsselt auf die andere Seite. Wenn die auch eine Box haben, wird es wieder entschlüsselt und liegt unverschlüsselt beim Mail-Provider.
Danke für diesen Hinweis, Andreas. Das ist noch wichtig, weil ursprünglich die Boxen waren natürlich für On-Premise-Infrastrukturen entwickelt worden. Dort war es vielleicht noch so ein bisschen anders.
Da spielt es ja keine Rolle, dass das Mail unverschlüsselt auf dem Mail-Server ist. Ist ja in meiner Firma drin.
Ja, aber es ist trotzdem nicht End-to-End.
Richtig.
Ja. Ja. Übrigens, End-to-End ist auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. End-to-End-Verschlüsselung hat auch ein paar Probleme oder Herausforderungen, sagen wir es mal so. Herausforderung Nummer 1. Meistens habe ich ja eben eine mehrstufige Antivirusprüfung.
Mhm.
Funktioniert nicht bei End-to-End.
Richtig, weil es ist ja verschlüsselt. Wir möchten ja nicht, dass ein zusätzliches Programm da reinschaut.
Und es gibt auch noch ein paar andere Probleme mit End-to-End-Verschlüsselung. Archivierungspflicht.
Mhm.
Funktioniert höchstens noch über eine Applikation auf dem Client.
Ja, denk vor allem, du hast es auch schon erwähnt, an Mitarbeiter, die ausgetreten sind, die sind nicht mehr in deinem Unternehmen. Und dann brauchst du zwingend den privaten Schlüssel von dieser Person, sonst kommst du nie mehr an die Mails.
Oder Archivierung, also Archivierung, Ablage zum Beispiel in einem CRM.
Ja.
Funktioniert unter Umständen nicht. Kommt dann wenig drauf an. Also es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. So, wenn man kein, noch ganz kurz, wenn man kein S-MIME jetzt zur Verfügung hat, trotzdem muss ich dir ein Dokument senden, Andreas. Das sind, ich weiß doch nicht, das sind Personendaten drin. Und du, das ist korrekt, du brauchst die, ich brauche die, aber der Transportweg. Ich habe keine Verschlüsselungsmöglichkeit. Mhm. Also mache ich doch ein verschlüsseltes ZIP. Was hältst du davon?
Finde ich eine legitime, gute Möglichkeit. Wichtig ist dann halt, wie tauschst du den Schlüssel aus?
Sehe ich genauso. Ja. Solange der Schlüsselaustausch geregelt ist, kann man das mal machen. Ist keine, oder ist natürlich unpraktisch für regelmäßig, aber für immer so ausnahmsweise, wie machen wir es, komm, verschlüsseltes ZIP, Schlüsselaustausch via einen separaten Kanal, zum Beispiel Threema, warum nicht?
Ja, ab und zu bekomme ich so verschlüsselte ZIP und dann folgt ein zweites E-Mail mit, das Kennwort lautet, das wäre dann nicht gemeint damit. Und genau. Noch ein Aber bei verschlüsselten ZIP. Viele Antivirenprogramme haben Mühe damit. Die sagen, ah, verschlüsseltes ZIP, das muss ein Virus sein.
Da hast du recht, das kann passieren.
Ja, da muss man auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja.
Schreib dir das auf die Festplatte.
E-Mail wurde nicht für die Verschlüsselung vorgesehen.
S-MIME funktioniert seit Jahren zuverlässig, ist aber komplex in der Implementierung und jeder muss es haben.
Ja, eine End-zu-End-Verschlüsselung bringt auch Probleme mit sich, zum Beispiel Archivierung, Sicherheitsprüfungen.
Ein verschlüsseltes ZIP kann im Einzelfall eine Alternative sein, falls der Schlüsselaustausch geregelt ist.
Vielen Dank, dass du auch heute dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf gute Bewertungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.